Die Schwierigkeiten für den nicht mehr Naiven, sich hineinzufühlen in die Einheitlichkeit ursprünglichen Seelenlebens, wird klar an dem Versuch, etwa Bild und Gegenstand oder Name und Sache so in eins zu fassen, so lebendig ineinander zu verschmelzen, dass, wie einst, das eine völlig die Geltung des anderen hat. Die Schwierigkeit steigert sich für die übergroße Mehrzahl der heutigen Gattung Mensch bis zur schlechthinigen Unvollziehbarkeit. Ich zeige meinem noch nicht fünfjährigen Töchterchen das Bild einer Brillenschlange und erkläre ihm die Gefährlichkeit dieses Tieres. Das Kind fragt ängstlich, ob es das Bild anrühren dürfe. Solche Dinge beanspruchen nicht bloß die Aufmerksamkeit der Psychologen und Pädagogen, sie geben Einblick zugleich in jene Zeit, wo Bild und Sache ursprünglichem Erleben eins waren, wo mittelst des Bildes gezaubert, wirklich und wahrhaftig gezaubert werden konnte. Was man dem Bilde antat, hatte das Original zu leiden. Die Studien und Experimente eines Rochers und anderer suchen uns den Bildzauber durch die Ausscheidung des Empfindungsvermögens zu erklären, etwas vom Körper der günstig oder abgünstig zu beeinflussenden Person, Körperausscheidungen oder Abfälle oder ein etwa aus Wachs hergestelltes Bildnis wurde mit deren fluidaler Ausstrahlung geladen, wodurch etwas von ihrer Empfindungsfähigkeit auf das Bild oder die Körperabfälle überging, so dass das dem Bilde angetane Wohl oder Wehe nun zurückwirkte auf die Person selbst. Ein solches empfindungsbegabtes, organisches Fluidum dürfte es sicherlich geben. Doch wird dabei noch ein rein physischer Faktor in Frage kommen. Eine Seelenlage nämlich, oder besser gesagt, eine Welt im richtigen, nicht im übertragenen Sinne, in der der Teil noch nicht vom Ganzen, das Abbild nicht vom Urbild geschieden ist, das Einssein, weil in Einsdenken von Person und Bildnis seitens des Zaubernden sowohl wie des Bezauberten. Auf diesen Faktor gehen wohl auch die bindenden Rechtsgebräuche der Alten zurück, beispielsweise bei der Eigentumsübertragung, die weit mehr sind als bloß Zeremonien und Symbole mit vereinbarter Geltung. Hierher gehören die Tier- und Dämonenmasken vieler Naturvölker, die den Träger mit dem Tiere oder dem Dämon identisch machen. Hier auch dürften die sakramentalen Worte beim Abschiedsmahle zu Bethanien: Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, ihren tieferen Sinn haben. Im Augenblick war das Bild die Sache selbst. An Stellvertretung oder Symbol hat niemand gedacht. Wirklichkeit und Schein oder Zeichen sind sondernde, trennende Begriffe, die jenen Kreisen noch nicht geläufig waren. Die katholische Kirche hat einen absurden Lehrsatz daraus gemacht. Luther hat diesen Lehrsatz halbiert und verwässert, um dann umso hartnäckiger an ihm festzuhalten. Und die Schweizer haben die Worte gedeutet, wie sie bei völligem Unverstand der ursprünglichen Seelenlage sie deuten mussten. Noch heute deckt der russische Bauer das in seiner Stube hängende Heiligenbild zu, wenn er etwas Unrechtes zu tun vorhat, denn im Bilde ist der Abgebildete selbst gegenwärtig. In welcher Weise, mit welchem Teil seines Seins, ist Sache späteren, sekundären Nachdenkens.